Willkommen zum Modul 3 im Node.js für Einsteigerkurs. Hier möchte ich euch die wichtigsten Grundlagen zu Node.js vermitteln, die meines Erachtens wichtig sind, um mit Node.js erfolgreich einsteigen zu können. Das ist zum einen Callbacks, das Konzept der Callbacks und der Event-Emitter. Promises weniger, allerdings möchte ich es euch nicht verheimlichen. Ich finde es nämlich eine ganz interessante Alternative zu Callbacks. Dann ist Streaming ein essentieller Bestandteil von Node.js, genauso wie das Arbeiten mit dem Dateisystem. Und Node.js ist vermutlich auch so populär geworden, weil es eben sehr, sehr einfach ist, Kommunikationsmöglichkeiten damit zu realisieren, sei es TCP, HTTP oder UDP. Da möchte ich einen ganz kurzen Einstieg geben. Zuerst fangen wir mal mit den Callbacks an. In der Regel ist es so, dass die meisten Node.js-API-Aufrufe asynchron sind. Das bedeutet, ich habe eine Funktion, in dem Fall XYZ, die bekommt eine Anzahl an Argumente. Das Resultat kommt nicht unmittelbar mit dem Funktionszuweisung zurück, sondern wird mittels Callback wiedergegeben. Sprich, ich habe eine Callback-Funktion, die gebe ich als Parameter in die Funktion rein, die ich aufrufe, und werde zurückgerufen, wenn die Funktion ein Ergebnis hat, das für mich interessant ist. Und diese Callback-Funktion, das ist so ein Quasi-Standard in Node.js, hat als Signatur meist als ersten Parameter den Error-Code, wenn es einen gab, und dann erst die weiteren Parameter, die essentiell wichtig sind für die Callback-Funktion an für sich. Einige dieser bereits bestehenden Node.js-APIs weichen von dieser Standard-Konvention ab, aber in der Regel ist so, der erste Parameter sollte der Fehler, das Fehlerobjekt sein. Beispiel: vom FileStream Namespace die Funktion ReadFile bekommt einen Parameter. Optional kann ich noch Optionen reinstecken und dann mein Callback mit einem Error-Argument und den Daten, die gelesen wurden aus dieser Datei. Event-Emitter ist ein anderes Konzept. Wir werden nämlich auch gleich sehen bei dem Einarbeiten in Callbacks, dass wir sogenannte Callback Christ, also Weihnachtsbäume erstellen in unserem Source Code. Kann durchaus passieren. Und Event Emitter ist ein Konzept, das ein bisschen abweicht von dem traditionellen Callback. Ich habe sozusagen eine Funktion. Diese Funktion gibt mir ein Event Emitter Objekt zurück. Und dieses Event Emitter Objekt erlaubt es mir, auf Events zu lauschen. Und diese Events werden geschmissen von der eigentlichen, vom eigentlichen Objekt, das ich aufgerufen habe, in dem Fall von der Funktion createReadStream. Werden diese Events geschmissen und im Event-Emitter kann ich darauf reagieren. Wie in diesem Beispiel, ich erzeuge einen Read-Stream, also einen Readable-Stream-Event-Emitter und kann dann darauf lauschen. Sobald Daten auf meinen Stream eingehen, dann wird die Funktion Function-Chunk aufgerufen und ich kann mit diesem Chunk an Daten etwas anfangen. Promises ist ein Konzept, das ursprünglich in Node.js drin war, aber dann wieder rausgeflogen ist. Ich kenne hier nicht die wahren Beweggründe, warum es wieder rausgeflogen ist. Nichtsdestotrotz, mit Promises habe ich die Möglichkeit, den Callback Christmas Tree ein bisschen zu umgehen, indem ich nämlich die Funktionen, die statt ein Callback als Eingabeparameter erwarten, diese in einen Promise kapsle und dieser Promise dann zurückgegeben wird. Auf dem Promise kann ich dann lauschen mit verschiedenen Argumenten, wie zum Beispiel hier mit .then, und dann darauf folgend eine entsprechende Abarbeitung meines Programmflusses machen. Eine populäre Promise-Library, die ich in Node nutzen kann, ist Q. Die würde ich mal jedem empfehlen, der mit Promises gerne arbeitet, diese sich mal anzuschauen und sie eventuell in Node.js einzusetzen. Wobei es da auch einige Node.js-Hilfsfunktionen gibt, die die Standard-Node.js-Callback-API in Promises umwandelt. Callback, Event-Emitters und demzufolge auch Streams sind essentielle Konzepte und Node.js arbeitet primär mit Streaming. Das bedeutet, Daten werden nicht zwischengebuffert, sondern werden direkt genommen und weiterverarbeitet über Streaming. Streams haben auch den Vorteil, dass sie über eine Pipe übergeben werden können. Das kennt man vielleicht von der Kommandozeile her, wo ich einen Befehl habe und ich pipe einen zweiten Befehl dran, um das Ergebnis an diesen zweiten Befehl einfach zu übergeben, ohne das direkt zwischen zu speichern. Dadurch habe ich die Möglichkeit, sehr, sehr performant und speichereffizient mit großen Datenmengen umzugehen. Ich kann natürlich nach wie vor mit Buffering arbeiten, wenn ich möchte, aber grundlegend ist es so, das Konzept in Node.js ist das Streamen von Daten, das primär benutzt wird. Und Streamen von Daten, das ist schon teilweise auch nicht ganz so einfach, weil wir hier zum Beispiel Abhängigkeiten haben in die lokale Infrastruktur, am Beispiel des Dateisystems. Ja. In Node.js habe ich die Möglichkeit, Dateibefehle auf POSIX-Basis auszuführen. Dafür gibt es einen richtig netten Namensbereich, der heißt FS für Filesystem, in dem diese Befehle vorhanden sind. Die Befehle sind asynchron vorhanden, aber es gibt auch synchrone Varianten. Ich selber würde jedem empfehlen, die Asynchronen immer vorzuziehen. Die Synchronen machen allerdings das Programmierleben ein bisschen einfacher, wenn es um einfache Kopiervorgänge geht. Nichtsdestotrotz, die Asynchronen haben definitiv den Vorteil, dass sie die Event Loop nicht blockieren. Die asynchronen Dateibefehle in Node.js sind Non-Blocking. So, und hier stellt sich die Frage, ja, wie funktioniert das eigentlich, weil in meinem Dateisystem sind unter Umständen Befehle im Betriebssystem Blocking. Ja? Das übernimmt für uns Node.js, das übermittelt sozusagen, das versteckt sozusagen diese Blocking-Arbeit vor uns, sodass es für uns eine Non-Blocking-API ist und an der Stelle auch entsprechende Events geschmissen werden, wenn wir zum Beispiel Daten zum Pipen haben, aber noch nicht weiter gepiped werden kann, dann können wir entsprechend darauf reagieren. Der vierte Punkt, der Node.js meines Erachtens sehr, sehr essentiell ist, ist die Kommunikation mit anderen Systemen. Und hier bietet Node die wichtigsten Kommunikationsprotokolle an. Das ist zum einen TCP, UDP, HTTP oder auch HTTPS. Ich habe hier die Möglichkeit, sowohl client- als auch serverseitig zu agieren, sprich ich kann TCP-Server erstellen, genauso wie ein Client einfach TCP verwenden oder einen Webserver auf Basis von HTTPS zum Beispiel einrichten. Vorgehensweise ist eigentlich immer ähnlich. Ich erstelle einen entsprechenden Server, einen Listener und habe dann entsprechend einen Socket, auf den ich dann reagieren kann, indem ich auf die verschiedenen Events dieses Sockets reagiere und dann Aktionen triggern kann. Diese ganzen Dinge, die ich jetzt gerade erklärt habe, möchte ich jetzt in einer größeren zusammenhängenden Demo mal zeigen und schauen wir uns das einfach mal an. Ich bin jetzt hier in Visual Studio und habe ein leeres Node.js Konsolen-Anwendungsprojekt offen. Und wir schmeißen mal diese Konsole hier raus. Was ich jetzt hier machen möchte, ist relativ einfach. Ich möchte Daten haben, wie zum Beispiel, das ist der Inhalt. Und ich möchte diesen Satz in eine Datei speichern. Die Datei soll abgelegt werden in dem Unterverzeichnis von der Node.js Console App 2 Verzeichnis. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Also wenn ich jetzt hier den Command Prompt öffne, dann befinden wir uns hier in diesem Verzeichnis. Und hier soll es ein Unterverzeichnis geben, das heißt Output. Und in diesem Output-Verzeichnis soll die Datei data.txt liegen. Und das möchte ich jetzt mit der Node.js File API machen. Das erste, was ich machen muss an der Stelle, ist die File API hinzunehmen. Und zwar über requirefs. Danach habe ich schon über fs. Den Namensbereich für das Dateisystem inkludiert und kann den auch nutzen. Schauen wir erstmal nach, ob wir das Output Directory erstellen müssen. Das bedeutet, ja, ich muss erstmal prüfen, ob es existiert und ich muss erstmal angeben, wie es denn heißen soll. Jetzt kann ich natürlich schreiben fs.exists. Und wir sehen auch hier, da gibt es auch eine synchrone Variante, die eben keinen Callback verlangt. Aber wir nehmen jetzt mal die Varianten mit dem Callback, um einfach das Konzept der Callbacks auch gleich zu visualisieren und zu verstehen. Das bedeutet, ich bekomme hier einen Pfad rein und einen Callback. Und den Pfad kann ich natürlich spezifizieren, indem ich einfach schreiben würde Output Backslash als Beispiel. Ja, aber da fängt es schon an. Ist es ein Backslash oder ist es ein Slash? Je nachdem, auf welchem Betriebssystem wir unterwegs sind, ist der Dateiseparator eventuell, also der Verzeichnisseparator eventuell ein anderer. Und dementsprechend sollten wir hierfür auch eine API nutzen und dafür gibt es die Path API. Deshalb requiren wir auch noch den Path. Dann deklarieren wir eben eine Variable, die nennen wir einfach mal Working Direct oder Output Directory nennen wir sie mal. Na. Und hier erstelle ich mir über path.join entsprechend dieses Output-Verzeichnis und ich nehme das momentane Verzeichnis, wo sich die App.js befindet, also die Verzeichnisstruktur, in welchem meine Anwendung ausgeführt wird. Und dafür gibt es ein festes Keyword, das heißt underscore underscore dirname. Also da ist die Variable, die genau dem entspricht. Und füge jetzt einfach Output als zweiten Parameter hinzu und bekomme jetzt hier auch entsprechend mein Output Directory und kann das dann entsprechend gleich sehen. Ich speichere das mal. Ich starte jetzt immer von der Konsole direkt, sodass wir hier nicht mit dem entsprechenden Process Standard in Resume arbeiten müssen. In dem Fall sehen wir Node.js Console App 2 / Output. Das wäre das Output Directory. Okay. Jetzt können wir prüfen, ob es das existiert. Und geben das als Parameter rein und bekommen jetzt einen zweiten Parameter, nämlich den Funktionscallback. Und den Funktionscallback, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. A, ihr definiert euch Funktionen separat, sprich, so wie jetzt hier, Function Directory Exists. Das wäre mein Callback, der aufgerufen wird. Und ich habe ja vorhin gesagt in den Slides, es kommt immer zuerst ein Error-Parameter und dann die eigentlichen Daten. Ist bei diesem Callback nicht der Fall. Wenn ihr wissen möchtet, welche Callbacks zurückkommen, einfach Node.js.org reingehen, dann auf die API und in dem Fall gehen wir mal hier auf die File API, File System. Dann suchen wir mal nach fs.exits, da haben wir es. Und dann sehen wir, dass in diesem Fall der Callback nur ein True oder False zurückliefert und kein Error-Objekt. Weil nämlich der Error jetzt hier auch nicht so viel Sinn machen würde, True, False langt hier vollkommen an der Stelle. Also spezifizieren wir einfach Exists und dann hätten wir hier die Möglichkeit, diese Funktion Directory Exists einfach zu übergeben. Und dann würde hier der Callback aufgerufen werden. So. Das ist aber dahergehend ein bisschen problematisch, weil wir erst weitermachen möchten, wenn wir hier ein True haben. Beziehungsweise bei so kurzen Funktionen macht es vielleicht Sinn, die anonym inline zu benutzen. In dem Fall sagen wir jetzt hier einfach Function exists. Und dann können wir sagen, wenn es existiert, dann ist es okay, aber ich möchte wissen, wenn es nicht existiert, dann möchte ich nämlich das Verzeichnis anlegen. Also wenn es nicht existiert, dann rufe ich einen zweiten Dateibefehl auf, und zwar mkdir für make directory. Da übergebe ich das output directory und hier bekomme ich jetzt als Funktion entsprechend einen Fehlercode zurück, sonst nichts anderes. Also wenn es gut gegangen ist, dann ist dieser Fehler leer. Wenn er nicht leer ist, dann können wir hier einfach mal schreiben console.error, error.message. Was ist falsch gegangen? Das können wir mal entsprechend schreiben. Und ja, dann können wir auch noch zusätzlich, wenn das getan wurde, entsprechend die Datei auch gleich anlegen. Und dazu nehmen wir ein write-file-Command und hier brauche ich einen Dateinamen. Jetzt haben wir das Output-Verzeichnis. Ich brauche vielleicht noch ein Output-File-Name. File-Name ist gleich path.join. Da sagen wir Output-Directory, data.text. Und dann geben wir hier unten an Output-File-Name. File-Name, Komma. Was möchten wir speichern? Die Daten. Und dann haben wir noch Optionen. Ich kann hier ein Encoding angeben. Das lasse ich mal weg, weil das nimmt dann ein Standard-Encoding vom Betriebssystem. Und sagt dann einfach Function, beziehungsweise er nimmt UTF-8 an der Stelle. Und dann sage ich einfach Function. Ein Error-Objekt ist das, was hier zurückkommt, wenn es nicht geklappt hat. Und auch hier sagen wir einfach if-error, console.error, Error.message. Ansonsten sagen wir Console.log auf jeden Fall Datei erstellt. Und dann sollten wir aber das Ganze dann doch entsprechend hier mit einem Else-Zweig noch machen, um das entsprechend abzuändern und die korrekten zwei Wege zu haben. Okay. Gut, und hier seht ihr jetzt so ein bisschen, was ich unter Callback Christmas Tree gemeint habe. Wir haben hier die erste Funktion. Wenn die entsprechend, wenn das nicht existiert, dann lege ich das Verzeichnis an und dann schreibe ich die Datei. Jetzt müsste ich noch alternativ sagen, ja, wenn die Datei entsprechend, wenn das Verzeichnis existiert, möchte ich die Datei trotzdem schreiben. Ja. Auch das wäre jetzt wiederum etwas, was wir jetzt hier rausnehmen. Deshalb packen wir das kurz in eine eigene Funktion, write file oder write einfach. Nehmen das hier rüber. Rücken das ein und sagen jetzt einfach hier write. Ansonsten write hier. Okay. Gut. Das ist die eine Möglichkeit. Speichern wir das Ganze und führen das mal aus. In der Node app.js Datei ist erstellt. Gehen wir mal ins Output-Verzeichnis rein. Da sehen wir auch, Data-Text ist da. Dann machen wir typeData.text. Das ist der Inhalt. Das hat geklappt. Um jetzt mal die Arbeit mit dem Event-Emitter zu zeigen, gehen wir jetzt hier nochmal in Visual Studio rein. Und wir schmeißen jetzt mal ein paar Sachen raus. Und zwar nochmal das hier schmeißen wir raus und das hier schmeißen wir raus. Wir haben nach wie vor unser Output-Directory. Wir haben es ja jetzt schon angelegt, deshalb müssen wir es jetzt nicht noch einmal anlegen. Und ich möchte jetzt einfach über einen Stream in die Datei schreiben. Und dieser Stream implementiert auch ein Event-Emitter-Objekt. Es gibt in Filesystem create-write-stream. Hier gebe ich an mein Output-File-Name an der Stelle. Und was ich jetzt hier mache, ist allerdings mal den Output hier löschen, dass der weg ist. Und der Output-File-Name ist übergeben worden. Und ich bekomme jetzt zurück ein writable Stream. Das heißt, ich kann jetzt auf diesen Stream direkt schreiben, zum Beispiel über writer.write, kann ich die Daten rausbügeln und writer-end aufrufen, dann ist das entsprechend geschrieben. Ist von der API ein bisschen angenehmer als die POSIX API, das ist der Stream, plus ich habe die Möglichkeit eben auf Events zu reagieren, die der Event-Emitter schmeißt. Und einer dieser Events ist zum Beispiel, wenn hier der writer-end aufruft, dass es einen Finish-Event gibt. Und den kann ich einfach lauschen, indem ich einfach hier sage, onFinish soll diese Funktion aufgerufen werden. Und hier seht ihr schon einen ganz, ganz klaren Vorteil. Ich habe unabhängig von meiner Callback-Struktur auch die Möglichkeit, Events zu reagieren und dort Funktionen anzutriggern. Und das sieht vom Code-Schreiben her viel angenehmer aus. Und dann sagen wir einfach mal console.log Stream finished oder Schreibvorgang beendet. Okay. Speichere mal das und gehen jetzt hier mal in die Konsole wieder rein und sagen jetzt einfach Node app.js. Nein, ich bin ja im Output, ich muss ans Höher. Node app.js und ich bekomme wirklich Schreibvorgang beendet angezeigt. Schauen wir mal im Output, ob die Daten da sind und Data Text ist damit, das ist der Inhalt. Also, mit Streams zu arbeiten ist deutlich angenehmer, zumal wir die Möglichkeit haben, mit Streams auch viel nettere Sachen zu machen, wie nämlich zum Beispiel das Pipen. Und das Pipen, das ist eigentlich auch relativ nett. Dazu hole ich mir ganz kurz einen Text hier in diese Anwendung rein. Dieser Text ist Julius Caesar von William Shakespeare, ja, von dickbib.org und enthält einfach das erste Kapitel oder die ersten drei Kapitel irgendwie so. Ist 126 K groß. Und ich möchte diesen Text jetzt einfach kopieren und zwar mit Streams. Ich möchte diesen Text Julius.txt in das Output-Verzeichnis reinkopieren. Und dazu mache ich mir einen zweiten Stream auf, den nenne ich jetzt einfach Reader. Create Read Stream. Und dort muss ich einfach sagen, woher bekomme ich jetzt diese entsprechende Datei? Dazu brauche ich noch eine Source File Name, path.join, underscore dirname, Komma, Julius.txt haben wir es genannt. So, das ist jetzt die Quelle, die ich als Basis nehme. Und wenn ich die Quelle habe, dann haben wir den Read-Stream jetzt erzeugt. Und der Write-Stream bleibt mal gleich. Also wir spielen es einfach in data.txt rein. Haben aber jetzt ein paar mehr Möglichkeiten, was die Events angehen, die vom Event-Emitter geschrieben wird. Zum einen habe ich vom Reader ein paar Events. Ich kann zum Beispiel das Readable-Event abfangen. Sprich, immer wenn Daten da sind, die gelesen werden können, kann ich das angeben. Reader, Daten zum Lesen vorhanden, können wir mal angeben. Dann sagen wir noch des Weiteren on data. Also immer wenn Daten reinkommen, dann bekomme ich einen Chunk an Daten rein. Und dort können wir angeben, wie viele Bytes das vielleicht sind. Dann sagen wir Reader Prozent %d an Bytes gelesen. Und dann sagen wir Chunk.length. Ja, .length. Und dann sagen wir vielleicht noch Reader.onAnd, also wenn es vorbei ist. Na. Dann haben wir jetzt hier Console.log Reader Datei fertig gelesen. Okay, das sind die Reader-Events. Writer-Events haben wir den Finish. Mache ich nur einen Writer davor, damit wir das besser sehen. Beendet. Dann sagen wir vielleicht noch den Pipe-Event. Der wäre vielleicht ganz interessant. Writer.on. Pipe, also wenn was an den Writer gepiped wird. Quelle. Quelle wird da übergeben. Was denn eigentlich gepiped wird? Console.log. Writer. Daten über Pipe erhalten oder erhalte Daten über die Pipe und vielleicht noch einen letzten Event writer.on error, wenn irgendwas komplett schief geht, dann können wir das auch ausgeben console.error writer da ist was schief gegangen. Und vielleicht noch die Nachricht einzeigen. Okay. So, jetzt müssen wir hier unten auch entsprechend. Ich habe da irgendwo jetzt ein Zeichen vergessen. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz durchgucken. Ah, hier, es heißt Function und nicht Funk-Join. Function. So, also. Dann stimmt das jetzt auch. Checken wir es nochmal. Okay. So, wir haben jetzt den Reader-Stream und den Writer-Stream. Und um das jetzt zu schreiben, mache ich jetzt nichts anderes wie reader.pipe. Und das Ganze geht an den Writer. Das ist es, um. Also ich pipe meinen Reader-Stream in den Writer-Stream und müsste sozusagen die Datei kopieren können. Und führen das Ganze mal aus auf der Kommandoebene. CLS, Julius ist da, dann machen wir Node-App.js. Also, und da ist es. Reader, Daten zum Lesen vorhanden. Writer, erhalte Daten über die Pipe. Daten zum Lesen vorhanden. 65.536 Bytes gelesen. Dann wieder Daten zum Lesen vorhanden. Es wird weitergelesen. Datei fertig gelesen. Und beim Writer-Schreibvorgang beendet. Das heißt, wir haben jetzt hier Julius.txt und im Output haben wir die Data.txt, beide 128K und 690 Byte. Und wir können auch ganz kurz schauen, ob die Notepad Data, Julius Caesar einwandfrei kopiert. Damit diese Demo funktioniert, müsst ihr auf eurem System, je nachdem auf welchem Betriebssystem ihr unterwegs seid, in der Regel bei Windows ist es so, dass dieser Client, den ich jetzt nutze, nicht standardmäßig mitinstalliert wird, und zwar ist es der Telnet Client. Wenn ihr den Telnet Client installieren möchtet, das müsst ihr aber nicht, das ist eigentlich auch in Ordnung, wenn ihr nur seht, wie das funktioniert. Aber wenn ihr ihn installieren möchtet, dann müsst ihr in die Systemsteuerung gehen. In der Systemsteuerung geht ihr auf Programme. Dort geht ihr auf Windows Features aktivieren oder deaktivieren. Und wenn ihr da ein bisschen runterscrollt, dann seht ihr hier den Telnet Client. Den habe ich bei mir installiert, damit ich gleich das Folgende tun kann. Mit dem Telnet Client kann ich nämlich auf TCP-Ebene eine Verbindung machen. Und den nutze ich, um im Folgenden einen kleinen TCP-Server, den ich jetzt hier anlege, anzusprechen. Das TCP oder generell die Socket-Objekte befinden sich im Net-Namensbereich. Das holen wir uns jetzt entsprechend rein. Und der Net-Namensbereich hat eine Funktion, die heißt Create-Server. Und in Create-Server bekomme ich einen Listener, einen Connection-Listener rein. Und dieser Connection-Listener erzeugt mir ein Socket-Objekt, das ich dann übergeben bekomme. Der Server selber muss auch noch auf einen bestimmten Port lauschen. Und wir geben mal hier den Port 8888 ein und haben hier auch eine Callback-Funktion, die aufgerufen wird, wenn eben der Server eingerichtet wurde. Und dann sagen wir einfach, Server wartet auf Clients. Okay, also dieser Listener richtet im Prinzip das Protokoll ein, um hier ein Socket zu erstellen und unser Socket-Objekt zu übergeben. Und dieses Socket-Objekt kann ich dann entsprechend Connection Available schreiben wir mal rein. Oder Connection ist oder Verbindung aufgebaut. Verbindung aufgebaut. So, das können wir rausschreiben. Und jetzt habe ich hier mein Socket und ich kann hier eben auch als Event-Emitter darauf lauschen. Zum einen, ob Daten reinkommen, ja, auch hier wieder chunkweise. Und wenn Daten reinkommen, dann gebe ich die einfach mal hier an die Konsole aus. Macht sonst nichts Besonderes damit. Und ich kann auch drauf lauschen, ob die Verbindung abgebaut wird vom entsprechenden Gegenpol, also vom Client, der sich drauf connected hat. Console.log Verbindung abgebaut. Ja, was machen wir jetzt hier mit dem Socket? Wir schreiben jetzt erstmal was raus. Hallo von Node.js NR, also für New Line Carriage Return. Und dann machen wir einfach ein Echo. Sprich, wir pipen das, was vom Socket reinkommt, wieder an den Socket raus und haben somit ein Socket Echo. Okay, das ist unser Socket Server. Ich speichere den mal ab. Und gehe jetzt hier in meine entsprechende Command-Prompt-Eigenschaft rein und sage Node App.js, Server wartet auf Clients. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo ich den Telnet-Client aufrufe. Dazu wechsle ich in das Startmenü, gebe ein Telnet, das Telnet mit diesem Icon hier. Und das ist der Telnet-Client. Ich mache das mal side-by-side beides. Gut, und jetzt öffnen wir das einfach. Telnet open, localhost, Port 8888 und Verbindung aufgebaut. Hallo von Node.js bekomme ich jetzt hier im Client und kann jetzt entsprechend was tippen und wir werden alle entsprechenden Buchstaben, die ich eintippe, doppelt sehen, weil wir einen Echo-Client implementiert haben. Also 1, 2, 3, 4. Auf der linken Seite sehen wir die Console-Logs des Data-Funktionen-Callbacks, wo die Chunks übergeben werden. Auf der rechten Seite das Resultat des Telnet-Clients. Das, was ich eingebe, wird sofort wieder an den Socket zurückgepiped. Und deshalb sehe ich alle Eingaben doppelt. Kann Return drücken. Hallo, dies ist ein Test. Und baue die Verbindung entsprechend ab, indem ich hier einfach den Client schließe. Verbindung abgebaut. Und jetzt beende ich auch meinen Node.js-Server. So, das war es jetzt für das Modul 3 und wir machen weiter im Modul 4.